Ja, vielen Dank. Genau. Ich bin David und wer mich nicht kennt und nicht weiß, was ich mache und denkt, ein komischer Gastprediger heute hier. Ich bin jetzt, also ich rechne mich schon zum Inventar, weil ich jetzt ein Drittel meines Lebens hier in der Gemeinde verbracht habe tatsächlich. Und ihr habt mir für 7 Jahre lang eine ganze Menge eurer Kinder anvertraut, dass ich mit denen Feuer mache und so. Und genau, jetzt könnt ihr halt heute mal gucken, ob auch die Andachten korrekt waren. So, mal schauen. Die Hand ist noch nicht still. Ich möchte gerne heute was mit euch teilen, was mich bewegt hat. Und das Ganze steht unter dem Thema Mein Paddel und ich. Und wenn jetzt jemand von euch sagt, Paddel, Paddel, da war was, das erinnert mich an Boote. Und das war doch neulich erst, dann habt ihr recht. Denn die Predigt von letzter Woche, die hat mich einfach nicht losgelassen. Und deswegen habe ich gedacht, ich teile euch mit, was unter der Woche mir so dazu durch den Kopf gegangen ist. Und ich glaube, viele von euch wissen, was letzte Woche gepredigt wurde, aber für alle anderen und für alle, die ein bisschen vergesslich sind, so wie ich meistens, wiederhole ich noch mal kurz, was da Sache war. Und zwar hat der Herbert aus Oranienburg gepredigt über Matthäus 8, Vers 23 bis 26. Das ist eine Geschichte, wo Jesus fertig ist mit Predigen und dann lässt er sich von seinen Jüngern auf die andere Seite des See Genezareth rudern. Und geht nicht so glatt. Mitten auf dem See kommt ein Sturm und die Jünger kriegen Angst, weil anscheinend ist das wirklich lebensbedrohlich. Und dann wecken die Jesus auf und sagen, Jesus, wir gehen unter, mach doch was. Und Jesus bringt, also erst sagt er, also warum vertraut ihr mir nicht? Seid ihr so kleingläubig? Und dann bringt er den See zum Schweigen und mehr wissen wir nicht. Anscheinend sind sie danach noch gut angekommen. So, soweit so bekannt, das hat auch Herbert festgestellt. Und hat diese Geschichte genommen und auf die Gemeinde bezogen. Ja, hat gesagt, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, das können wir auf uns anwenden. Und dann hat er gesagt, was ihm aufgefallen ist, es gibt da keine Passagierkabinen und das ist auch keine Kreuzfahrt, sondern, und jetzt kommen wir zum Paddel, da kriegst du ein Paddel in die Hand. Ja, und dann hast du was zu tun. Und was mich aber am meisten bewegt hat, so, also kein Kreuzfahrtschiff, sondern Ruderboot, was mich am meisten bewegt hat, war, dass er gesagt hat, wenn wir nicht alle in dieselbe Richtung rudern, drehen wir uns bloß im Kreis. Und man hörte so seinen Frust daraus. Und tatsächlich konnte ich seinen Frust nachvollziehen. Ich bin ja in Gemeinden aufgewachsen und ich glaube, vielen von euch erzählt, hatte er nichts Neues erzählt. Ja, ihr konntet den Frust auch hören. Naja, aber das Ding war, habe ich gesagt, ja, finde ich gut, in eine Richtung rudern und so. Aber wie jetzt? Ja, das hat mich bewegt. Ich habe mir gewünscht, er hätte mir noch gesagt, wie kann ich das denn machen? Und ich hoffe, dass ich das heute ein bisschen beleuchten kann. Und zwar, habe ich ja schon gesagt, mich hat beschäftigt, wie rudern wir denn in dieselbe Richtung. Und dann habe ich das diskutiert mit dem Abedi. Und hat er gesagt, Moment, Moment, Moment. Wir müssen erstmal sicherstellen, dass wir alle auf derselben Seite sind. Es könnte ja Leute geben, die sagen, wieso müssen wir überhaupt alle in dieselbe Richtung rudern? Und für mich ist das ganz klar, weil ich mir Gemeinde nicht so als ollen Fischerkahn vorstelle, sondern mehr so als Hightech-Präzisionsschiff. Ja? In der Antike gab es Schiffe mit 3 Ruderreihen übereinander und 400 Mann, die da gerudert haben. Ja, wenn da einer seinen Paddel mal kurz, also wenn der pausiert oder sagt, ich mach mal Dreivierteltakt und ihr könnt ja alle im Viervierteltakt rudern, ja, ihr wisst, was dann rauskommt, im Kreis drehen. So, und deswegen glaube ich, das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn wir über so ein Ruderboot mit 4 Rudern reden, wenn wir mal über ein Ruderboot mit 100 Rudern reden. Das ist für mich Gemeinde, ne? Und bei 400 sind wir auch mehr dabei als bei 12 oder so. Und natürlich habe ich heute auch im Lobpreis gedacht, ja, ich habe das jetzt angesprochen, aber ich glaube, grundsätzlich sind wir alle auf derselben Seite, weil sonst wären wir nicht hier. Ja? Wir fragen uns schon, ja, wir wollen, dass Jesus die Richtung vorgibt, ja? Aber wie machen wir das? Und dann kam das, was mich als Gemeindekind an der Geschichte so ein bisschen immer gestört hat. Jetzt haben wir dieses Bild genommen und haben das auf die heutige Gemeinde bezogen, also auf mich und dich. Ja? Aber meine Situation ist doch völlig anders. Oder etwa nicht. Naja, und dann habe ich geguckt, ob ich, wenn ich in dieser Geschichte noch ein bisschen grabe und wühle, die ist ja nur 3 Verse lang, ob ich noch irgendwas finde, was mir auffällt und mir hilft. Und dafür habe ich verglichen, wie ist der einzelne Jünger, also du, ich, Petrus, in dieses Boot gelangt. Also rechts, das ist so, das bist du. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ihr lange in der Gemeinde seid, dann kann das sein, dass euch das so geht wie mir. Ja, sag ich, naja, die Jünger sind halt die Jünger. Ne? Die sind schon als Team in das Boot da gestiegen. Die rudern immer in dieselbe Richtung. Ja, so sind die in das Boot gekommen. Wahrscheinlich hat Jesus die in Jerusalem an der Pharisäerakademie hat er geprägt, hat er gesagt, ich brauche jetzt hier 12 Freiwillige aufstehen. Nein, so war das nicht. Wenn wir in die Bibel gucken, zum Beispiel in Johannes 1, die Verse 35 bis 50, ein Abschnitt überschrieben mit die ersten Jünger, dann sehen wir, dass die erstens keine Pharisäerakademie-Abgänger waren und zweitens waren die überall verteilt. Und in den unterschiedlichsten Situationen hat Jesus die rausgerufen. Ja? Ein Nathanael, ein Petrus, ja, der ihm vorgestellt wird und Jesus hat ein prophetisches Wort und sagt, hier, du bist Petrus. Aber auch ein Zöllner, den er einfach am Arbeitsplatz rekrutiert. Was das für einen bürokratischen Aufwand gegeben hat. Ja? Geh mal an die Grenze und nimm einen Zöllner mit. Was passiert denn da? Ja, aber Jesus hat die Leute einzeln gerufen. Die sind einzeln in dieses Team gekommen und Jesus hat sie konkret angesprochen. Und jetzt können wir den Realitätscheck machen und sagen, ja, genau. Die sind nicht als Team dahin gekommen und ich bin ja auch in diese Gemeinde auch nicht gekommen, weil einer gesagt hat, wir brauchen jetzt mal hier 12 Freiwillige für diese Gemeinde. Sondern ich bin irgendwo auf meinem Lebensweg Jesus begegnet und er hat mich angesprochen, er hat gesagt, ich will dich und er hat dich hier reingeholt. Also das ist irgendwie gleich. Ja, und nochmal, wenn ihr das haben wollt, das sind die Bibelstellen für Nathanael und Petrus und Matthäus-Levi, den Zöllner. So, dann hatte ich noch einen zweiten Einwand. Naja, wenn sie schon individuell in die Gruppe gekommen sind, die haben sich prima verstanden, die waren voll heilig. Ja, die haben sich auch nicht gestritten und so. Ne, wenn wir Apostelgeschichte lesen, die haben immer alles einmütig gemacht. So, und dann habe ich da wieder geguckt und habe geschaut, was sagt denn mein Bibelwissen dazu, was sagt es. Und dann habe ich mir angeschaut, wer war denn da so Jünger? Und als erstes fällt mir ja immer Petrus ein. Also man könnte sagen, er war vorlaut. In Berlin würde man sagen, er war ein Großmaul. Er war ein bisschen impulsiv. Der hat erst zugehauen und dann gefragt. Da musste Jesus Ohren wieder dran machen. Aber wir hatten noch andere Leute. Einen Nathanael oder einen Johannes. Die waren geistlich voll fit. Vielleicht stellen wir uns alle Jünger so vor. Nathanael sitzt unterm Baum und kann erstmal theologisch sagen, aus Bethlehem kann gar kein Messias kommen. Ja, und Johannes baut ein ganzes Evangelium völlig anders auf als alle anderen. weil er andere Aspekte wichtig findet. Aber ich habe noch ein paar mehr für euch. Simon der Zelot. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Zeloten sind, aber Zeloten sind Terroristen. Der Mann war ein 1A-Gotteskrieger und hat gesagt, naja, wenn in der Bibel steht, keine Fremdherrschaft, sondern der Sohn Davids gehört auf den Thron, dann machen wir das. Mit Gewalt. Ne? Wenn Gott das nicht macht, dann machen wir das. So jemand war bei den Jüngern. Für den muss das das Schwerste gewesen sein, als Jesus gesagt hat, ich gehe ans Kreuz. Da hat er gesagt, hier, du spinnst doch. Lass mich Bomben legen. Ja? Und als letztes, wieder zurück zu Matthäus, / Levi. Das war ein absolut abgefeimter Geschäftsmann. Ja? Nichts mit christlicher Ethik und so. Der hat sich bewusst an irgendeinem Punkt entschieden, ich verrate das, was mir in der Kirche, in der Synagoge gesagt wird, als gut und richtig und nutze meine Gelegenheit, um den Machthabern zu dienen und dabei richtig schön Kohle abzugreifen. Der hatte so halbseidene Freunde, dass als Jesus mal mit denen essen war, die Pharisäer sofort den Aufstand geprobt haben, ne? Und gesagt haben, wie könnt ihr nur mit den Leuten essen? Ja, also ein richtig abgezockter Geschäftsmann. Ich will gar nicht wissen, ob der jemals Steuern gezahlt hat. So, dann kommen wir wieder zum Realitätscheck. Stimmt, auch die Jünger waren nicht stromlinienförmig, die waren nicht gehirngewaschen, die waren nicht daraufhin ausgebildet, in diesem Boot zu sitzen, die waren unterschiedlich, sowohl charakterlich als auch von ihren Voraussetzungen und Lebensgeschichten. Und hier können wir wieder sagen, das ist genauso wie du und ich. Ja, du kommst von einem ganz anderen Punkt. Wir haben unterschiedliche Berufe, wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wir sind unterschiedlich alt und die Jünger waren es auch. Zeit für ein Zwischenfazit. Gute Nachricht, schlechte Nachricht. Gute Nachricht, bis jetzt haben wir noch keinen Grund gefunden, warum wir das nicht auch können sollten. Schlechte Nachricht, wir haben die Lösung noch nicht gefunden. Ja, und dann ist mir ein bisschen aufgegangen, ich lese diese drei Verse nochmal und dann, Jesus sagt da ja nur einen Satz. Und dann fragt er, warum habt ihr solche Angst? Also ich kann mir in einem Boot, das fast untergeht, nicht vorstellen, dass die zu 10 vor dem stehen und gesagt haben, Herr Jesus, wir haben Angst. Trotzdem steht ja in der Bibel, sie kamen zu ihm und sagten, und genauso Jesus sagt, warum habt ihr Angst? Der hat nicht gesagt, sag mal hier, Matthäus, da musst du dich dran gewöhnen, ja? Guck dir Petrus an, der schaufelt wenigstens das Wasser hier aus dem Boot, ja? Sondern Jesus behandelt hier diese Jünger als Gemeinschaft, als Gruppe. Diese Individuen, die wir festgestellt haben, die mit den unterschiedlichen Voraussetzungen. Ne? Hätte ja auch sagen können, wenn Jesus über den See will, nimmt er die 4 Fischer und dann rudern die über den See, die machen so wie, also die können das halt. Ne? Aber Jesus nimmt also diese Gruppe und erstens kommen die alle in dasselbe Boot und zweitens lehrt er sie alle dieselbe Lektion. Das fand ich interessant. Das war für mich irgendwie neu. So, also jetzt bist du hier unten und die Gruppe. Ja, und dann ist natürlich die Frage, ist das jetzt nur so oder lässt sich das finden, ist das häufiger so? Und in dem Moment, wo diese Erkenntnis kam, ja, Jesus spricht die hier als Gruppe an, war natürlich klar und ich denke, die meisten von euch haben das jetzt auch schon im Kopf. Ja, da gibt es sowas, wo die Gemeinde als Gemeinschaft beschrieben wird, wo von einer Gruppe die Rede ist. Zum Beispiel in Römer 12, Verse 4 bis 5, wo wir als Körper beschrieben werden. Und jeder von uns ist ein Teil eines Körpers. Und ihr kennt das. Ja? Wenn nur ein Muskel zwickt, ist der ganze Körper im Eimer. Und der ist aber auch so speziell, der könnte nirgendwo anders sitzen normalerweise. Wir haben also hier ein Bild von einer Gemeinschaft, von einer Gruppe, die irgendwie größer ist, besser ist als die Gemeinschaft ihrer Teile. Trotzdem sind die Teile alle einzigartig. Also halt nur fest, die für mich umwerfende Erkenntnis war, ich habe zwei Identitäten in Jesus' Augen. Und die verschmelzen irgendwie miteinander. Nämlich, ich und du, wir sind von ihm geliebt, einzigartig gemacht und er hat eine Beziehung zu uns einzeln. Wir sind nicht eine Nummer in einem Verein, wir sind nicht eine Nummer aus irgendeiner Charge, hat er gesagt, naja gut, hier, 10. Oktober 1950, Berlin, da wurden 1000 Kinder geboren, du bist Nummer 795, so rede ich dich jetzt an. Sondern dieses Einzigartige, das gibt's und so werden wir angesprochen. Und das ist für mich das, wie ich das immer verstanden habe. Wer Paul schon mal über die Postmoderne und so hat reden hören, der weiß, worauf ich jetzt komme, nämlich heute wird das Individuum sehr stark betont und darüber kann man zwar philosophisch reden, aber man kann sich nicht davon lösen, also ich zumindest nicht. Wenn ich unterwegs bin mit Gott, dann geht viel darum, ich will meine Beziehung mit Gott irgendwie klar halten, dazu fühle ich mich aufgerufen, ja, und so geht das. Und deswegen kommt jetzt diese neue Seite für mich irgendwie überraschend. Gott sieht mich als Teil einer Gruppe, einer Gemeinschaft, vielleicht auch mehrerer Gemeinschaften, das müsst ihr dann für euch ausarbeiten, für die er den Plan hat, dass die zusammen ein Plus hat, das er ihr gibt, als wenn einfach nur die Leute nebeneinander stehen. Ich möchte sagen, es ist so ein bisschen wie wenn der Dirigent ein Orchester hat. Und der die eintaktet. Die können alleine gut Musik spielen, aber ein Orchester ist einfach mehr als 15 Musiker. Genauso wie ein Motor sind wundervoll gefertigte Präzisionsteile. Ich weiß nicht, ob einer von euch in dem Bereich arbeitet, aber da geht es um Nanometer teilweise, ne? Was da toleriert wird. Aber ohne Öl läuft der Motor nicht, selbst wenn er im Grunde genommen Benzin hätte. Und dieses Meer, ich glaube, das ist das Ding. Und deswegen kommen wir jetzt zu sowas wie einer Lösung. Ich behaupte nicht, dass es eine Patentlösung ist, trotzdem glaube ich ganz stark daran, dass es das ist, was letztendlich uns dieses Geheimnis aufschließen kann, von in dieselbe Richtung rudern. Und zwar glaube ich, wenn ich diese Identität verstehe, dass Jesus mich mit zwei Augen betrachtet, dann kann ich mich herausfordern lassen, diese Ebene auch von mir aus anzusprechen, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Also habe ich mich gefragt, was könnte passieren, wenn ich mit Gott rede, auch mal über die Gruppen rede oder die Gruppe, in die ich gestellt bin. Und was wäre, wenn er antwortet und dein und mein Ohr schärft für den Takt, wenn er uns eintaktet, dass wir nicht nur in dieselbe Richtung rudern, sondern dass wir auch schnell rudern. Ja? Und ich glaube, dass letztendlich das ist. Wir können nichts machen. Auch das wissen die meisten von euch viel besser als ich. Nichts aus eigener Kraft, nur Gott kann das machen. Und ich glaube, deswegen liegt dann hier wohl der Schlüssel drin. Wenn wir in dieselbe Richtung rudern wollen, dann müssen wir Gott einfach mal fragen, wie siehst du die Gruppe, in der ich stehe? Und das wär's dann auch schon von mir.